What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Creatives, dem Spin-off von What's Next Agencies, in dem Bärbel Unkrich von der Campaign Germany und ich mit kreativen Größen unserer Branche über die Zukunft von Kreativität diskutieren. Wir sitzen hier heute im schönen, schwülwarmen Berlin zusammen mit Matthias Spätkens, dem langjährigen CCO von Scholz & Friends. Hallo, lieber Matthias, wie schön, dass du dir nach einer sicher total intensiven 10-Tage-Cannes-Woche die Zeit nimmst, einen Blick zurück und gleichzeitig nach vorn zu werfen mit uns. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, lass uns doch direkt bei dem Thema Cannes kurz bleiben. Matthias, du warst dieses Jahr Jurypräsident bei den Cannes Lions. Wie kann man sich diesen Job vorstellen?
Also, ein bisschen auch anders, als ich gedacht habe. Also man ist schon echt eingespannt. Ich habe aus Spaß, habe ich gesagt zum Kollegen, normalerweise in Cannes nehme ich in der Woche immer ein Kilo zu. Diesmal habe ich ein Kilo abgenommen, auch wenn es nicht so aussieht. Und man ist sehr eingespannt. Man leitet das geht eigentlich schon los im April, also vor 2 Monaten ging es los. Man leitet dann die Jury, die besteht aus einer Awarding-Jury und einer Shortlist-Jury. Die brieft man, gibt auch ein bisschen seine Vision vor, was man glaubt, was ausgezeichnet werden sollte, spricht mit denen darüber. Und dann geht die Jury los, erstmal online. Man macht es zu Hause im Kämmerchen, wird die Longlist erstellt. Und dann splittet sich die Jury, also es startet mit 22 und dann in Cannes treffen sich dann nur noch 10 Jurorinnen und Juroren. Die nennt sich dann Awarding Jury und die vergeben die Löwen. Und dann trifft man sich eben in Cannes, groovt sich nochmal ein und am ersten Tag, da ist man einfach für die Leitung dieses Prozesses verantwortlich. Und natürlich ist es extrem wichtig, darauf zu achten. Es ist ein wahnsinnig heterogener Haufen, sehr divers, mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und muss irgendwie auch natürlich darauf achten, dass jeder zu Wort kommt, Raum bekommt. Da sind Leute, die sind Native Speaker, sehr extrovertiert und eher ruhigere Persönlichkeiten. Und das auszutarieren ist so der Job des Jury-Vorsitzenden. Dann geht der Award-Prozess los und dann wird von der Longlist, das waren bei uns 110 Arbeiten, eine Shortlist erstellt und das muss man den ersten Tag lang Arbeiten rausstreichen und dann hat man abends, und das ist der erste Abend, hat glaube ich 14 Stunden gedauert, eine Shortlist und am nächsten Tag geht es dann um die Löwen und als Juryvorsitzender und muss man natürlich immer total konzentriert sein, weil da wird hin und her geschoben, abgestimmt die ganze Zeit. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und hatte auch eine ganz tolle Jury.
Ich könnte mir vorstellen, das halt noch total lange nach. Was nimmst du denn aus der Zeit mit?
Also erstmal bin ich froh, dass es gut lief, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss dann auch Pressekonferenzen machen, dann muss abends bei der Preisverleihung eine kurze Rede halten, die Löwen, also es sind alle viele zusätzliche Verantwortlichkeiten, irgendwelche Panels muss man so, also man wird schon auch von den Cannes Lions dann hin und her geschickt. Also erstmal bin ich froh, dass es gut lief, dass wir, glaube ich, gute Entscheidungen getroffen haben. Und ich nehme mit, weil man ja auch als Juror immer so einen super Deep Dive macht. Man muss sich konzentriert mal mit einer Kategorie über mehrere Wochen, Monate auseinandersetzen, dass die Qualität der Arbeiten in Cannes wahnsinnig hoch ist. Also wenn man früher in den Jurys saß, hat man immer gedacht, ey, warum reichen die das denn hier ein? Das Geld hätten sie sparen können. Aber das Gefühl habe ich sehr selten gehabt mittlerweile. Also das Level ist extrem hoch und der Juryprozess geht eigentlich nur noch darum, die wirklich großartigen Arbeiten von den sehr guten oder guten zu unterscheiden. So, und deshalb ist es auch eine wahnsinnig intensive Diskussion und deshalb ist, glaube ich, auch die Juryarbeit sehr, sehr wichtig.
Sag mal, was mich nochmal interessieren würde, gerade auch so im Vergleich zu deutschen Kreativ-Awards wie dem ADC, worin unterscheidet sich, ich sag mal, vielleicht auch der Bewertungsmaßstab in einer Cannes-Jury vielleicht von einer ADC-Jury? Also man sagt ja häufig, nur weil eine Arbeit in Deutschland alles abgegrast hat, was es abzugrasen gilt, heißt das noch lange nicht, dass diese Arbeit auch in Cannes gewinnen kann. Worin liegt da der Unterschied?
erstmal Unterschied, man hat mehr Juroren, also 22 Juroren erstellen die Shortlist, also es ist schon echt,
die Tür ist
viele
härter.
Menschen ja. schauen drauf und bewerten die Arbeiten. Dann sind die Jurys sehr, wie ich eben sagte, sehr heterogen, also die 22 Menschen kamen aus 17 Ländern mit einem völlig kulturellen, total unterschiedlichen Background. Und dann, und das genieße ich immer sehr in Cannes, es wird fast durchweg positiv diskutiert. Also man guckt, was findet man cool? Wie kann man Arbeiten noch mehr nach vorne bringen? Und auf nationaler Ebene gibt es eher so manchmal so die Tendenz, man versucht, wie kann man eine Arbeit eher runterreden oder platt machen? Aber es gibt eine, ist eine sehr positive Diskussionskultur. Mhm. Das zeigt sich auch daran, wenn man die Shortlist erstellt oder dann Bronze hat, dann kann man gar nicht mehr es runtervoten, dann ist es so. Dann geht's nur noch immer nach vorne, richtet man den Blick. Und es ist, finde ich, sehr positiv, auch von der Atmosphäre. Also man versucht, das Gute zu finden und zu identifizieren und nicht irgendwie zu sagen, weil es ist auch immer super einfach, irgendwas kaputt zu reden. Und
das so schade, ne, dass das schon wieder uns Deutschen dann so anhaftet, dieser negative Blick auf die Dinge. Aber hast du beobachtet, ist das vielleicht auch mit, wie soll ich sagen, Zeiten in Rezessionen und Ähnlichem, also ist das stärker geworden in Deutschland, die, ich sag jetzt mal salopp, Miesmacherei, oder war das schon immer ein eher kritischer, die Arbeiten vielleicht eher runterredender Aspekt in den Jurys?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, es ist bei den internationalen Jurys ein Teil der, also vor allem in Cannes auch Teil der Kultur, die da herrscht. Und es ist auch manchmal, man macht sich manchmal leicht, weil es immer sehr einfach ist, irgendwas Kritisches oder was Schlechtes in der Arbeit zu sehen. Also wenn ihr mir jetzt irgendwie eine super Kampagne zeigt, dann wird mir immer drei Sachen einfallen, die da nicht so cool sind. Das ist relativ easy. Aber das Positive zu sehen und nochmal ein Plädoyer dafür zu halten und so ist manchmal viel schwieriger. Und deshalb glaube ich, dass es da eine, das ist so der kulturelle entscheidende Unterschied, würde ich sagen.
Und trotzdem ist Cannes ja in den letzten Jahren echt strenger geworden. Ich glaube, es sind noch nicht mal 3,5% aller Einsendungen, die einen Preis kriegen. Werdet ihr auch zu strenge angehalten?
Also das Interessante an Cannes ist, man bekommt ganz knallharte Vorgaben. Also bei mir war es so, habe ich die Zahlen noch im Kopf, 21 Löwen durften wir vergeben, 10 Bronze, 7 Silber, so, also man bekommt Zahlen hingelegt.
Also es gibt Quoten.
Ja, also Zahlen, so, die muss man erfüllen. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen aber kein weniger Gold, wir wollen kein, das geht nicht. Also das muss eingehalten werden. Bei uns war es dann so, wir wollten noch ein Silber mehr vergeben, dann muss man einen Antrag stellen und dann wird erst Rücksprache gehalten und dann eine halbe Stunde später erfährt man, ja, ihr dürft noch ein Silber.
Das kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld, die Dinger zu produzieren.
I don't know. Ja, die gucken natürlich, wie viele Einreichungen es gab in der Kategorie und dann wird ein Quotient erstellt. So, und ich glaube, wenn ich richtig informiert habe, sind so unter 3% dieses Jahr wurden an Löwen.
Ja, ich habe es ausgerechnet.
Oder?
Ich glaube, um die 3.
Um die 3, ja. 10% Shortlist, 3%
Löwen. Ja, ja, genau.
Sag mal, es wird ja dann, ich sag mal, schon während der Woche in Cannes mit Blick auf die Berichterstattung, aber auch danach unfassbar viel über Trends gesprochen, die allbeherrschenden Themen dann auf den jeweiligen Festivalbühnen und auch sozusagen im Smalltalk. Was sind so vielleicht auch die, ja, kann man sagen, drei Dinge? Bärbel hat ja auch schon über ein paar geschrieben in der Campaign. Was sind so die Dinge, die du mitgenommen hast, die Themen, die Aspekte, die Trends, wo du sagst, Mensch, das halt noch nach, das hat mich beschäftigt?
Also die Frage nach den Trends ist nicht meine Lieblingsfrage, muss ich sagen. Weil man versucht immer so Trends zu identifizieren oder im Nachhinein guckt man sich die Gewinner an und da wird irgendwas hineininterpretiert. Und wenn man so über Trends spricht und dann sich da draufsetzt, dann hängt man schon wieder zeitlich total hinterher. So statt zu über einfach kreativ zu überraschen und ein bisschen sich den Kopf frei zu machen. Ich habe aber mitgenommen, das sagte ich eben, die Qualität ist wahnsinnig hoch. Das liegt auch wahrscheinlich an den Einreichungskosten. Also es wird kein Shit mehr eingereicht. Ja, das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass das Thema AI, ich dachte, oh Gott, das wird wahnsinnig viel drüber diskutiert werden. Gerade in meiner Kategorie Industry Craft hat kaum stattgefunden. Wir haben kaum drüber gesprochen, obwohl es bei vielen Arbeiten integraler, man wusste, es wurde dadurch umgesetzt. Aber es war okay. So,
es hatte eine Selbstverständlichkeit.
Es war, ja, wenn die Idee cool war und es schlüssig war und das nehme ich mit, dass wir da schon wirklich mittlerweile eigentlich den Diskussionsschritt fast übersprungen haben. Und ich nehme da auch mit, dass wenn AI irgendwie sich gar nicht mehr so in den Vordergrund spielt, so, dass es so schlüssig sich integriert in eine Kampagne, also fast unsichtbar wird, wie es hergestellt wurde, und es der Idee dient, dass es dann da am besten aufgehoben ist.
Was sagst du denn zu dieser ganzen Impact-Diskussion, die letztes Jahr ja schon stark begonnen hat? Dann war ja die Übernahme von Effie Worldwide durch die Cannes Lions Organisation. Wird das da ernst genommen oder ist das eher so Augenwischerei? Kann man die Zahlen dann doch irgendwie beschönigen? Oder sind die Cannes Lions wirklich die neuen Effies?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also wir haben fast ausschließlich kreativ diskutiert und nicht gesagt, guck mal, wie wirksam die Kampagne war. Nee, es ging wirklich um die kreative Qualität der Arbeit. Das war nicht meine Erfahrung.
Dann wie viele, sag du gerne, Bärbel.
Eine Diskussion würde ich auch gerne nochmal an. Es wurde ja viel drüber geschrieben, die Deutschen haben 19 Löwen weniger gewonnen und so. Und ich hatte ja dann mal für Campaign ausgerechnet, naja, aber die Deutschen sind gar nicht so schlecht. Also letztes Jahr haben sie 3,6% der Einsendungen verwandelt, dieses Jahr 3,3. Also sie haben sich de facto 0,3% verschlechtert. Sie haben halt 32% weniger eingereicht. Jetzt könnte man überlegen, ob das ein Indiz dafür ist, dass es schlecht um den Status quo der deutschen Kreation steht. Wie beurteilst du das denn?
Also völlig unaufgeregt. Also ich meine, wenn man sich's anschaut, mal ganz nüchtern, wir sind immer so Platz 5 fast kontinuierlich in den letzten Jahren hinter USA, UK, Kanada, Frankreich sind so Brasilien natürlich.
Dieses Jahr hat sich Indien noch dazwischen gebogen.
Ja, ist ja cool. Das ist ja super. Und das sind die normalen Schwankungen, würde ich sagen. Ja. Ich finde schade, dass so in Filmkategorien, das finde ich immer noch, ist eine Königsdisziplin, dass wir da nicht genug stattfinden. Liegt vielleicht auch an den bisschen geringeren Budgets, die wir haben. Aber ich bin da, Deutschland spielt eine führende Rolle, wenn es um kreative Exzellenz geht. Und es wird auch so bleiben.
Du hast ja eben, Bärbel, den Link zu den anderen Nationen gemacht oder Top 5. Du hast auch gesagt, Indien hat sich dazwischen geschummelt. Du hast eben auch über die diverse Zusammensetzung der Jury.
Geschummelt habe ich nicht gesagt.
Nein.
Verdient.
Verdient vorangestellt. Was würdest du sagen, kann man von anderen Werbenationen kreativ gesehen lernen? Oder was ist interessant auch für Deutschland, für den deutschen Markt?
Ich finde, so im amerikanischen Raum oder im britischen Raum, gerade wenn es um Bewegtbild geht, ist die Qualität mitunter höher. Ist mein Eindruck, Castings sind radikaler, es ist schnörkelloser, es ist manchmal oft einfache Geschichten. Aber so komplett jetzt zu sagen, ich nehme von der einen Nation das andere eine mit und von der anderen das andere, ich weiß nicht, zu dem Schluss käme ich gar nicht. Ich guck mir die Arbeiten an, pick mir da was raus, was mich inspiriert, wo ich so denke, Mist, warum haben wir das nicht gemacht? Oder arbeiten auch so im Nachgang nach dieser Wahnsinnswoche, frage ich mich immer, was ist mir eigentlich jetzt hängen geblieben nach dem ganzen Chaos? Oder wo gehe ich in die Agentur und zeige das mal so rum und sage, ey, guck mal hier, wie cool, sowas müssen wir doch auch mal machen. Also das sind für mich so die entscheidenden Fragen. Und ich versuche jetzt nicht so viel hinein zu interpretieren, welche Nation jetzt wie was macht. Mhm.
Es ist witzig, dass du das eben gesagt hast mit der Frage, ne, was nimmt man jetzt rein in die Agentur, weil die haben uns auch gestellt, wir machen immer so interne Inspirationsformate und da hat dann ein Kreativer, und das fand ich eine gute Idee, gesagt, ich mache mal so einen neuen Schnitt durch den Kuchen und nehme nur die Cases, die beweisen, dass man auch mit wenig ganz starke Sachen machen kann. Also der hat sich einfach aus allen Rubriken das rausgegriffen, wo man gesagt hat, mit wenig Aufwand, mit wenig Produktionsbudget, einfach smart, einfach simpel umgesetzt. So. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Blick auch nochmal auf die Cases.
Ja, aber absolut. Und finde auch, man kann auch mal so seine eigenen, wenn man jetzt für den Kunden XY arbeitet, zu gucken, was hat in der Kategorie gewonnen, um mal so eine Benchmark in der Kategorie zu setzen oder auch mal es Kunden zu zeigen, finde ich auch wichtig, um Kunden für kreative Exzellenz zu begeistern. So, das finde ich schon wichtig. Und da hilft auch Cannes als Management-Instrument, um besseres kreatives Produkt herzustellen.
Hast du, weil du gerade die kreative Exzellenz und letztlich auch die Sensibilisierung und Begeisterung des Kunden angesprochen hast, das Gefühl, dass es in wirtschaftlich angespannten Zeiten ein bisschen schwieriger ist, die Kunden dafür zu begeistern? Also wird stärker auf Sicherheit gespielt? Jetzt mal ganz unabhängig von Kann.
Mal so, ja, also ich meine, das könnte man die These natürlich vertreten, gerade in unsicheren Zeiten muss man mehr auf kreative Exzellenz setzen, weil man das Geld nicht so einfach sinnlos raushauen darf und nur der Return on Invest bei einer kreativ herausragenden Arbeit. So, aber ich sehe diese wahnsinnigen Schwankungen ehrlich gesagt nicht so. Also wenn ich an meine eigenen Kunden denke, ja, jetzt von einem zum nächsten Jahr.
Lass uns doch mal über eure kreative Performance sprechen. Scholz & Friends schlägt sich dieses Jahr ziemlich gut bei Awardshows, habe ich so den Eindruck, auch wenn hier in Deutschland aktuell natürlich alle irgendwie im Schatten von Serviceplan stehen. Wie zufrieden bist du denn mit eurem kreativen Output?
Also, ich bin da ganz zufrieden, weil wir eine große Breite abdecken. Also wir gewinnen für, ich gucke mir immer nicht nur an, was entsteht jetzt in der Spitze, sondern auch mit wie viel unterschiedlichen Kunden für wie viel unterschiedliche Kampagnen gewinnen wir. Weil wir wollen ja nicht nur sagen, wir gewinnen jetzt mit einer Arbeit, räumen wir alles ab wie bekloppt, sondern wir wollen ja dem Kunden versprechen, dass wir für jeden Kunden versuchen, ein überdurchschnittliches, gutes Produkt herzustellen. Und deshalb interessiert mich sehr stark immer die Breite unserer Arbeiten. Und die ist super. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, 17 Kunden für insgesamt 23 Kampagnen oder sowas, haben wir irgendwo mal gerade in diesem Jahr Kreativwettpreise gewonnen. Da bin ich sehr happy mit. Und wenn es die Spitze angeht, da haben wir auch ein paar Arbeiten, die dann wirklich auch so den Durchmarsch gemacht haben nach vorne. Deshalb bin ich dieses Jahr so ganz happy. Und ich sehe natürlich nicht nur die Kreativfestivals, sondern auch die Effis. Und da ist die Bilanz auch sehr gut in den letzten Jahren.
Wo habt ihr Nachholbedarf?
Also Nachholbedarf hat man, finde ich, immer. Also man muss immer sich wieder challengen. Und also ich finde, die Königsdisziplin ist wirklich große, populäre Kampagnen zu machen, die nicht nur die Werberinnen und Werber kennen, sondern auch wenn man mal sagt, ich gehe jetzt zum Abi-Treffen und da wird man mal auf eine Kampagne angesprochen, wo man wirklich drüber spricht und die dann gleichzeitig noch Kreativpreise abgeräumt. Das ist, finde ich, die Königsdisziplin in unserem Job.
Ja. Gut, das gelingt euch ja zum Beispiel sehr gut mit McDonald's Monopoly, aber ist dann nicht langsam auch mal so dieses Konzept, ihr habt jetzt ein paar wirklich durch, zuletzt Knossi, Slavik Jünger davor, dann hier
Shirin
David. Geht das immer so weiter oder ist da auch mal vielleicht was ganz Neues? Ihr habt da bestimmt die Weihnachtskampagne schon
es geht auf
fertig
jeden Fall,
gemacht.
Es geht auf jeden Fall so weiter. Nee, also wenn das
kreative Kontinuität.
Das ist natürlich ein großartiger Kunde für Kreative, aber auch ein großartiger Kunde, weil es eine sehr partnerschaftlich tolle Zusammenarbeit ist. Aber ich fand zum Beispiel unsere Erstmal Essen Uber Eats Kampagne fand ich auch großartig. Die tickt bei mir auch viele Boxen. Die gewinnt Kreativpreise, die ist populär. Die kennt man auch über die Werbebranche hinaus. Das ist für mich so das, wo die Reise hingehen muss. Und ich finde auch immer wichtig, für mich als Kreativverantwortlichen die Handschrift von Scholz & Friends immer wieder neu zu erfinden, sich selbst zu überraschen, einen neuen Stil zu finden. Ich arbeite lang für die FAZ-Kampagne, sehr intellektuell, große Bilder und dann eben hier die Big Rösti-Kampagne, so völlig Techno-Musik, also sehr, sehr unterschiedliche Arten in der Tonalität und Zielgruppenansprache, das interessiert mich total.
Sag mal, du hast eben das Stichwort kreative Handschrift gesagt, ja. Das finde ich nochmal total spannend. Würdest du sagen, es gibt du hast jetzt vorhin gesagt, 17 Kunden wurden mit 23 Kampagnen ausgezeichnet. Ja, ja. Gibt es eine kreative Handschrift für Scholz & Friends, die kundenübergreifend wiedererkennbar ist oder beziehst du das eher auf den jeweiligen Kunden passend zur Marke?
Ich hoffe nicht, dass wir so eine starke Handschrift haben, die dann so wiedererkennbar ist und sagt, so macht Scholz immer. Also ich finde gerade gut, wenn das kreative Produkt eigentlich sehr unberechenbar ist und immer auf die Anforderungen des Kundens und auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Deshalb hoffe ich nicht, dass wir da so ja zu identifizieren sind. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, dass wir uns da immer wieder ständig weiterentwickeln. Was manchmal nicht so einfach ist.
Bitte? Gibt es noch Agenturen, wo man sagt, ah, weiß nicht, mir fällt gerade ein Dojo. Ne? Also das ist eine Dojo-Kampagne. Also gibt es noch Agenturen, wo du sagst, ja klar. Also auch Bärbel, ne? Du siehst ja auch viel.
Ja, aber ich glaube, genau das wollen ja Kreativagenturen eben nicht. Das ist ja das, was du auch meintest, ne? Ich glaube nicht, dass man wiedererkannt werden will, weil dann ist es ja, deswegen auch die Frage nach der McDonald's-Monopoly-Kampagne, in dem Moment, wo man wiedererkannt wird und sagt, ach ja, das haben sie doch schon, so ähnlich haben sie es doch letztes Jahr gemacht, dann ist es ja irgendwie auch nicht mehr überraschend und kreativ.
Ja.
Stimmt. Aber sag nochmal vielleicht nochmal den letzten Schlenker in Richtung Awards, weil so vom Output nochmal einen Schritt zurück in Richtung Award-Strategie. Ne?
Ja.
Also ihr habt ja schon mal Award-Pausen gemacht, dann wieder nicht. Jetzt habt ihr stark eingereicht. Also wie ist eure generelle Haltung, vielleicht auch Strategie, Taktik?
Erstmal entspannt. Ja, also ich habe es bei dir schon öfters zum Besten gegeben. Wir rennen jetzt nicht wie Lemminge den Award-Rankings hinterher, die irgendwo festgelegt werden, sondern entscheiden relativ oder wir entscheiden autark von Wettbewerb zu Wettbewerb oder Jahr zu Jahr, was wir machen. Und wir haben auch Jahre gehabt, da haben wir nur Cannes und Effie eingereicht. Fand ich auch ziemlich cool. Das sind bei weitem für mich die relevantesten Wettbewerbe, weil die auch extrem unterschiedlich sind. Und andere Wettbewerbe, wenn man jetzt Kreativwettbewerbe anschaut, die sind oft deckungsgleich in den Ergebnissen. Ja, und die sind aber extrem unterschiedlich. So, das haben wir auch schon gemacht. Und wir haben jetzt nicht so einen Rhythmus vor, so, aber wir werden auf jeden Fall mitmachen weiterhin, weil ich glaube, es hilft definitiv auch im, ja, auch wie gesagt, als Management-Instrument für ein kreativ besseres Produkt zu sorgen, wenn man am Wettbewerb teilnimmt. Ja, das hilft einem stark.
Hast du Anfang des Jahres ein bestimmtes Ziel ausgegeben, dass du gesagt hast, komm, Top 5 wollen wir jetzt schaffen?
Top 5 ist immer Ziel, wenn wir mitmachen. Ja, also okay. Top 5 ist Ziel, ist, finde ich, auch eigentlich Pflicht. Top 3 freuen wir uns besonders und der Rest ist, dann gucken wir mal, was passiert.
Okay, ich würde sagen, den Blog haben wir soweit abgeschlossen. Ich würde jetzt
Awards und Can-Check, meinst du, oder?
Genau. Ich würde jetzt gern ein bisschen mehr über den kreativen Matthias Spätkens erfahren.
Ouch.
Kim, was absolut gute Idee. Finde ich richtig, richtig gut.
Okay.
Willst du starten?
Gerne. Matthias, du gehörst nicht gerade zu den lautesten in der Branche und auch nicht zu denen, die in ihrem Leben häufig die Agentur gewechselt haben.
Das kann man nicht sagen.
Nein, das kann man nicht sagen. Du bist jetzt seit fast 27 Jahren bei Scholz & Friends, richtig?
Also, du musst,
ich habe bei LinkedIn
97 habe ich begonnen, Ende 97.
Also, okay. Hat es dich denn wirklich nie gereizt, mal was anderes zu machen oder vielleicht sogar eine eigene Agentur zu gründen?
Doch, ich meine, das ist ja klar. So Gedanken hat man immer und als ich bei Scholz begonnen habe, das plant man ja nicht, dass man so lange bei einer Agentur ist. Aber Ich war ja erst 2 Jahre in Hamburg und dann bin ich nach Berlin gewechselt. Da waren wir hier so im Hinterhof in der Pianofabrik in der Chausseestraße. Da waren wir 50 Leute mit Sebastian Turner, Thomas Heilmann. Das war wahnsinnig. Da waren wir die größte Agentur damals in Berlin. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. So, und jetzt sind wir x-mal so groß. Und das war für mich wahnsinnig inspirierend. Da war eine besondere Kultur. Das waren tolle Persönlichkeiten. Eigentlich gar keine so Werber. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das habe ich aufgesogen und das, was mich an der Agentur hält, ist jetzt nicht der Name oder die Farbe oder irgendwas, sondern wir haben wirklich tolle, ganz tolle Persönlichkeiten in der Agentur. Kluge Köpfe, zuverlässig, authentisch, unaufgeregt und mit denen habe ich echt Bock, Dinge zu wuppen und es war auch immer total viel Action, ja, immer wieder Herausforderungen. Ich habe neulich mal zum Kumpel gesagt, früher, als ich komme aus Trier gebürtig, da wenn man auf Altstadtfest geht, war immer die Frage, wenn man Leute sehen will, was macht man jetzt? Stellt man sich jetzt an den Bierstand den ganzen Abend und lässt alle einen vorbeiziehen oder läuft man selber den ganzen Abend rum? Und ich bin halt hier geblieben, aber trotzdem alle irgendwie kennengelernt. Und das war entscheidend. Und was sicherlich noch ein Schritt war, dass ich die Professur in Wien habe, die ich vor 15 Jahren angenommen habe. Und das so unter einen Hut zu kriegen und auch, das klappt auch super, das war auch, glaube ich, nochmal so eine, da hatte ich nicht das Gefühl, dass mir langweilig wird. Ja, also es war immer genug Action.
Über Wien sprechen wir gleich auch noch. Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt in einer Agentur ja so unterschiedliche Phasen erlebt, auch den Wechsel von einer Inhaberagentur zu einer Network-Agentur, die zu einer großen Holding gehört, WPP, die auch unterschiedliche wirtschaftliche Phasen durchlaufen hat, seit du da bist. Wie sehr hat das den Spirit von Scholz & Friends verändert?
Also dadurch, dass das Management eigentlich sehr konstant geblieben ist, weniger als man denkt. Ja, klar, man hat immer Schwankungen, Ups und Downs, aber diese waren bei uns immer nicht so brutal. Und ich glaube, das liegt vor allem an einem sehr, wir haben ein Partnerboard auch, einer sehr stabilen Konstellation und Kultur, die wir aber auch natürlich immer wieder auffrischen und wir wollen ständig verjüngen. So, und deshalb habe ich das gar nicht so als großen Bruch empfunden. Und auch wie damals Sebastian und Thomas die Agentur verlassen haben, das war, auf einmal waren sie nicht mehr da und dann, wo sind sie denn jetzt? So, es war für mich ein Kunststück, das so hinzubekommen. Ja, ohne dass die Agentur einen großen Schock gehabt hat. Es war ein wirklich fließender Übergang damals zu FM. Und also ich würde sagen, wir fühlen uns auch immer noch, obwohl wir das natürlich nicht sind, aber wir fühlen immer uns noch irgendwie so ein bisschen wie so eine inhabergeführte Agentur, weil wir auch Entscheidungen so treffen, als ob es unser eigener Laden ist.
Und sag mal, du hast eben die starke Unternehmenskultur auch angesprochen und die Leute, die dich dann eben, sagen wir mal, fast 28 Jahre wahrscheinlich jetzt bei Scholz & Friends gehalten haben. Ich finde, Unternehmenskultur hat ja auch ganz viel mit Führungskultur zu tun, ne? Und du selbst bist jetzt irgendwie seit fast 2 Jahrzehnten in kreativen Führungspositionen. Mhm. Du hast es eben auch gesagt, an der Uni Wien unterrichtest du auch Studentinnen und Studenten. Was bedeutet für dich gutes Neudeutsch Creative Leadership? Also worauf legst du Wert? Was ist dir wichtig? Was ist vielleicht auch typisch Matthias?
Mhm. Also auf jeden Fall respektvoller Umgang. So, dann, dass man sich gemeinsam Ziele setzt, an die man sich erinnern kann und die nicht irgendwie so einfach so rein definiert und, sondern sich gemeinsam hinsetzt und was soll man denn jetzt erreichen und dann kann man sich daran erinnern. Dann, finde ich, so eine gewisse Unaufgeregtheit liegt mir. Also wenn wir große Erfolge haben, drehen wir nicht durch. Und wenn wir totale Niederlagen haben, drehen wir auch nicht durch. Also es ist irgendwie, es hat eigentlich so ein gesundes Pendel. Und ich finde eine gewisse Authentizität recht wichtig, weil wenn die Leute so sein können, wie sie sind, dann schöpft man daraus auch eine enorme Kraft, weil man nicht irgendwie immer so eine andere Rolle schlüpfen muss. Das ist ja auf eine Zeit, längere Zeit dann sehr erschöpfend. So, und wir sind halt so, wie wir sind.
In kreativen Führungspositionen bist du ja jetzt auch schon seit fast 2 Jahrzehnten. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Erwartungshaltung an kreative Führung verändert?
Also es ist schon ein sehr komplexer Job. Ich meine, eigentlich sind wir dafür zuständig, einfach eine gute Kampagne in Erd zu bringen, aber da rede ich natürlich auch viel mit unseren Kreativen drüber. Man hat wahnsinnig viele Manager. Man muss Kunden glücklich machen, den Finanzer glücklich machen, die Personalabteilung glücklich machen, für Prozesse sorgen, für den Sitzplan sorgen. Also es ist ein sehr vielfältiger Job. Und manchmal vergisst man den eigentlichen Kern oder man droht, den Kern zu vergessen. Und wir versuchen immer wieder darauf zurückzukommen. Der Kern ist die kreative Arbeit. Ja, und die Ablenkung auch im Management sollte man möglichst reduzieren.
Die, jetzt überlege ich, ich hatte gerade mal einen Gedanken. Ach genau. Wenn, ich meine, es sind ja bei euch wahnsinnig viele auch Kreativgeschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Jetzt bist du CCO. Also wie führt man KreativgeschäftsführerInnen, wenn man jetzt nicht dauerhaft ins kreative Produkt reinreden will? Weil du, also natürlich seid ihr alle gemeinsam für das kreative Produkt verantwortlich, aber wie kann man sich da auch eine gewisse Rollenverteilung vorstellen?
Also Ich meine, erstmal sehe ich mich total auf Augenhöhe. Ja, ich bin ja jetzt vielleicht so der Klassensprecher, aber und ich meine, wir reden natürlich über unser kreatives Produkt und wir wissen schon auch immer, wo ist es jetzt besonders gut oder wo ist Nachholbedarf. Da hat man ein starkes Gefühl für. Und da versuchen wir uns natürlich auch immer dran wieder zu erinnern, wo wir hinwollen. Aber bei so Top-Kreativen, die wir hier haben, die wissen alle eigentlich, was zu tun ist. Ja. Und natürlich aber diskutieren wir, wie können wir noch besser werden, wie können wir uns noch mehr challengen. Ja, das ist total klar. Da sitzen wir oft zusammen.
Und wie hat sich, wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über die Genese von Scholz & Friends, von der Inhaber geführt zur Network-Agentur, letztlich auch durch die Ernennung von FM auf WPP-Ebene, hat er ja auch sehr stark dafür gesorgt, dass sich die Kreativagenturen untereinander auch deutlich stärker als vorher austauschen. Was hat sich dadurch vielleicht auch so für dich und auch mit Blick auf das kreative Produkt nochmal verändert?
Du meinst die Kreativagenturen von WPP? Mhm. So, also ehrlich gesagt nicht so viel. Ich meine, ich habe immer zu den Kolleginnen und Kollegen einen super Austausch. Ich wollte eben noch mit einem telefoniert von einer anderen WPP-Agentur, aber so wie ich das auch mit anderen tue. Mhm. Und das war kein, ich würde nicht sagen, dass sich da irgendwas verändert hat, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja. Also nach wie vor absoluter Fokus auf Scholz & Friends oder kollaboriert ihr mehr mit Blick auf kreatives Produkt oder ist es dann?
Also man hat einen partnerschaftlich kollegialen Austausch, aber jetzt keine Prozesse, gemeinsame Prozesse, das haben wir nicht.
Ja. Euer ehemaliger Holding-Boss, den du ja dann sicherlich auch noch gut kennengelernt hast, Sir Martin Sorrell, hat ja in Cannes wieder einmal den Niedergang der Kreativagenturen in ihrer jetzigen Form prognostiziert. Das macht er ja ganz gerne mal. Was glaubst du denn, wird in 5 Jahren der wichtigste Grund sein, warum ein Unternehmen eine Kreativagentur beauftragt? Und was eben nicht mehr? Was wird kein Grund mehr sein?
Kein Grund mehr wird sein, eine Masse von Adaptionen für die Kampagnen. Das ist definitiv so. Aber es wird auf jeden Fall ein Grund sein, wirtschaftlich erfolgreich ein Unternehmen zu führen, weil kreative Exzellenz wird weiterhin in der extrem gefragt sein. Da bin ich 100% von überzeugt. Aber die Agenturen werden sich radikal natürlich verändern, weil viele Automatisierungsprozesse völlig integraler Bestandteil sein werden. So, ich habe mir gesagt, die AI ist gut für die Guten und schlecht für die Schlechten. So, also das wird sich radikal verändern, aber das sieht man ja immer wieder. Die erfolgreichen Unternehmen sind auch in der Lage, mit herausragenden Ideen, ob jetzt in der Kommunikation oder im Produkt, einen Wettbewerbsvorteil zu erringen. Ja, und deshalb mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen.
Würdest du denn sagen, dass ihr als Scholz & Friends euch dann stärker, wenn man jetzt mal die gesamte Wertschöpfung der Werbung betrachtet, stärker auf markenstrategische, beratungsintensive und ich sag mal ideenbasierte Projekte konzentriert und sagt, es gibt ja auch in eurem Netzwerk eben entsprechende Spezialisten für Automatisierung, für Workflows und ähnliche Themen. Okay, das werden Leute machen, die sich darauf fokussieren. Also wird es eine stärkere Arbeitsteilung auch innerhalb des Networks geben?
Das kann alles sein. Ja, ich glaube schon, dass das in die Richtung.
Weißt du dir nicht in die Karten
gucken? Nee, aber ehrlich gesagt, wir sind ja auch da mittendrin.
Ja.
Ja, hier der CMO von Apple hat so schön gesagt bei der Freitagsabend-Ceremony zum Thema AI, hat eine gute und schlechte Nachricht diesbezüglich. Und die gute Nachricht wäre, AI wird unser Business nicht ersetzen. Mhm. Die schlechte Nachricht wäre, AI wird es aber auch nicht retten. So, also wir sind schon noch selbst gefragt, uns weiterzuentwickeln und zu erfinden. Und der Prozess ist ja jetzt gerade voll in Gang und den finde ich auch ziemlich cool und aufregend. Mhm. Als ich bei Scholz begonnen habe, habe ich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse gehabt, weil es noch kein Internet gab. So.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ich hatte noch so einen Computer, da musste man auf den Knopf drücken, wenn man ins Internet wollte und den Knopf wieder loslassen, wenn man keine Internetverbindung haben wollte, weil man ja nach außen vorsichtig sein musste. Also auch wirklich spektakulär. Gab's alles, auf jeden Fall. Aber sag mal, was mich doch interessiert, auch mit Blick auf den Nachwuchs. Ich habe jetzt auch hier und da mal so Diskussionen geführt mit Agentur-Kolleginnen und Kollegen, die eben auch sagen, naja, es ist schon spannend mit Blick auf Junior-Level, wie bildet man eigentlich aus? Ne? Also was macht man noch? Man hat ja. Das häufig ja auch, ne, das so typische Recherchearbeit, Analysearbeit, ja. Aufbereitung von, ich nenne es jetzt mal Aufschlauern, Wettbewerbsanalyse und Ähnlichem. Ne? Auch das wird nach und nach automatisiert. Natürlich brauchst du immer noch mal einen Schlauen, du hast vorhin gesagt, kluge Köpfe, die dann drauf gucken und gewisse Erkenntnisse aus diesen Zahlen und Aufbereitungen ziehen. Aber wie viel verändert sich vielleicht auch mit aus deiner Perspektive an der Universität, ja, auch so in der Ausbildung? Worauf legt ihr hier auch verstärkt Wert?
Also man kommt natürlich wesentlich schneller zu kreativen Ergebnissen. Und auf einmal in ein paar Knopfdrücken hast du x Sachen am Tisch liegen. So, und jetzt ist es ja das eine. Das andere ist aber, was ist jetzt das kreativ Herausragende daran? Das heißt, man muss viel mehr als Kurator gefragt, auch in der Ausbildung. Ich mache mit meinen Studenten auch viele AI-Themen und Projekte. Die müssen halt wirklich lernen, also, oder für mich ist das Wesentliche, wie sieht eine tolle Idee aus? Wie sieht eine tolle Kreation aus? Und nicht der Weg dahin. So. Und da braucht man immer noch ein unheimlich gutes Bauchgefühl, Urteilsvermögen, und das gilt es zu schulen. Und wie man es schult, indem man natürlich viel über die Dinge redet, sich Sachen anschaut, aber gleichzeitig auch noch selbst schöpferisch als Kreativer tätig ist. So, also
Erzähl mal, was meinst du damit? Also das,
ja, also
eher so als Side-Hobby auch wirklich kreativ.
Also ich war deshalb so froh, dass ich jetzt Präsident der Industry Craft Jury war, weil ich habe das auch in meiner Ceremony Speech gesagt, das sind die Wurzeln, wo man herkommt als Kreativer. Ich bin ja nicht in dem Job, weil ich jetzt PowerPoint-Präsentationen halten möchte vor vielen Menschen, sondern weil ich eine Liebe habe für Fotografie. Ja, Typografie, Illustration. Ich habe früher wahnsinnig gern gezeichnet. Das ist der Grund, warum ich in dem Business bin. So, und dann kommt man über Craft, kommt man rein übers Handwerkliche, und auf einmal landet man da, macht Kampagnen. Aber das ist in den seltensten Fällen, glaube ich, von Anfang an so, ich will jetzt 360-Grad-Kampagne machen. Das ist ja nicht der Grund, warum man in dem Business ist.
Habe ich und, zumindest noch keinen sagen.
Und deshalb glaube ich auch, gucken, wie schafft man es, die Leidenschaft eines Kreativen anzustacheln. Und das wird weiterhin enorm wichtig sein, weil Kreative sind immer intrinsisch motiviert. Ein Kreativer macht dann herausragende Arbeit, wenn das nicht für dich macht als Chef oder als Kunde, sondern aus einer inneren Überzeugung, aus einem inneren Antrieb heraus. Dann entstehen die ganz, ganz großen und besonderen Dinge.
Deine Professur, die hast du ja jetzt auch schon einige Jahre. Wie sehr haben sich denn die Studierenden in dieser Zeit verändert im Hinblick darauf, was sie von ihrem Berufsleben erwarten? Wird es schwerer, die zu motivieren, oder haben die andere Erwartungen? Erwarten die von dem Job was anderes?
Erstmal, die haben alle wahnsinnig Bock. So, also es bewerben sich da auch unheimlich viele, und man kann da relativ wenig nur aufnehmen. Die sind immer total wahnsinnig motiviert. Und es geht eigentlich darum, die Motivation zu erhalten. Das ist eigentlich der einzige Job. Man muss die nicht zusätzlich motivieren oder anfeuern. Es geht einfach nur darum, dass das so bleibt. Und die wenigsten studieren, das ist ja Klasse für Kommunikationsdesign, ehemals hieß die auch Klasse für Grafik und Werbung. Die wenigsten sagen, ich will jetzt Werbung, in die Werbung gehen. Und das wundert mich auch nicht, weil wenn man sich so anschaut, wie sieht denn Werbung aus? Man muss ja nur mal donnerstags mittags durch den Werbeblock steppen. Das ist ja nicht, wo man sagt, oh, das will ich gern machen. Mhm. Ja.
Aber das war es aber auch früher nicht. Das war es früher eigentlich auch nicht.
Auch nicht,
wenn man sich mal zurückbesinnt an die TVCs und irgendwie Denver, Dallas, gute Zeiten, schlechte Zeiten, egal was es war, der Werbeblock war eigentlich immer so mäßig, hatte ich so das Gefühl. Also die wirklich originellen Sachen, ist ja dein berechtigter Hausfrauentest,
der hat's gesehen. Gab's gar nicht, es war ARD und ZDF.
Hast du recht, guck mal, vielleicht ist deswegen nicht hängen geblieben. Aber ansonsten fand ich auch, es waren eher so normale Sachen. Ich finde so die richtig originellen, herausragenden Sachen hat man ganz selten.
Die hast du dann gesehen, ne? Wenn die Kannrolle im Kino kam, was heute nicht mehr so ist.
Ja, und das ist genau der Punkt. Die bei den Studierenden, da kommt der Appetit beim Essen. Mhm. So, wenn man denen dann Sachen zeigt. Ja, wenn man sie mit auf die Reise nimmt, dann kriegen die Lust. Und deshalb, ich versuche die gar nicht zu missionieren und sage, Leute, wie wäre es denn mit der Werbung? Aber wenn man dann so auf eine Reise geht, dann gehen doch viele in dieses Geschäft. Und ich freue mich dann auch immer wahnsinnig, wenn da auch Kreative aus meiner Klasse dann irgendwie, wenn man sie in Cannes wieder trifft.
Würdest du dich heute nochmal für die Werbung neu entscheiden?
Ja, ich finde es schon super. Also wir vergessen manchmal, was für einen coolen Job wir haben. Ja, also weil es ist doch einfach total cool, mit welchen Themen wir uns beschäftigen können, mit Kreativität, was wir für Möglichkeiten haben, uns auszutoben. Also ich finde es nach wie vor wirklich ein super Job. Ja, der ist natürlich sehr wettbewerbsintensiv. Da braucht man auch eine robuste Persönlichkeit für. Aber es ist wirklich ein toller Job und wir müssen nur dran denken, was uns erinnern immer wieder, was uns von der Unternehmensberatung unterscheidet. Ja, und wir bringen auch manchmal auch den Zauber in die, zu unseren Kunden mit rein. Das vergessen wir manchmal, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja, ich glaube, wir sind in Teilen unseren Kunden, also nicht nur Unternehmensberatern, sondern auch unseren Kunden zu ähnlich geworden, ne? Weil man so versucht, sich anzugleichen, man diskutiert, das ist vielleicht auch der Entwicklung der technologischen Plattformen geschuldet, ne? Man ist so viel in Prozess und Tool und Governance und Kooperationsmodell-Diskussionen und wenn man, du hast das vorhin so schön gesagt, also es geht immer noch um den Kern, das kreative Produkt, Ideen, die Marken auch in eine smarte Wettbewerbsposition bringen. Und das finde ich, also sich dem wieder zurückzubesinnen, es gab kürzlich auch das Statement, wir brauchen wieder mehr Entertainment oder mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Esprit bei all den Themen. Ich glaube, unabhängig, wir sprachen vorhin über das deutsche Gemüt, das können wir jetzt nicht ändern in diesem Podcast-Gespräch, aber ich finde schon den Appell schön, auch du hast es eben nochmal gesagt, wir brauchen wieder mehr Raum, auch für die kreative Arbeit und wir müssen möglichst, auch wenn wir uns im Management natürlich trotzdem mit gewissen Strukturthemen beschäftigen, müssen wir es auch in gewisser Weise fernhalten von den Teams, dass sie allzu viel davon mitbekommen.
Absolut.
Und ich finde, das ist so ein echter, also mal auch aus dem Nickel, das ist ein Balanceakt. Ne? Weil natürlich beschäftigt dich das, aber gleichzeitig dürfen die nicht den heißen Atem im Nacken spüren, sondern die brauchen eigentlich diese Freiheit in den Ideen.
Absolut.
Was brauchen junge Kreative denn noch? Was denkst du, welche Skills und welches Mindset brauchen junge Kreative, damit sie im Zeitalter von KI und Automatisierung nicht nur mithalten, sondern Impulse setzen können?
Eigentlich brauchen Neugierde und Spielfreude so und Freiraum und Zutrauen. So, das braucht nicht viel anderes als jemals zuvor. Also, und ich kenne da an der Uni, weil das Schöne an so einer Uni ist, an so einem Job ist, man der Einzige, der älter wird, ist der Professor. Weil als ich begonnen habe, waren die 20, und jetzt 15 Jahre später sind die immer noch 20. Und das ist ziemlich cool, weil man immer den Kontakt zu dieser Generation aufrechterhält, wie die ticken und so weiter. So, und die haben alle echt, sind tolle, wirklich tolle Menschen, die haben alle Bock. Und da bin ich durchaus, klar, es gab so einen Corona-Dip, da gab es auch wirklich, das war nicht so einfach, aber die haben Bock und die muss man nur an der langen Leine auch lassen. Und man muss auch als, denke ich, als Kunde auch mal akzeptieren, dass dann auch die Werbung gut ist, wenn der Kunde die gar nicht mehr richtig versteht, weil das von einer jungen Zielgruppe für eine andere junge Zielgruppe ist. Dafür braucht es natürlich enorm viel Vertrauen. So.
Ich guck mal ganz kurz in die Runde.
Ich würde Bärbel, hast gerne du noch, was? Noch die eine Frage stellen.
Ja.
Du hast gesagt, du wirst mit deinen Studenten älter, aber so ganz alt bist du noch gar nicht. Was erwartest du denn noch von deinem Berufsleben?
Also, das ist eine lustige Frage, weil man denkt ja immer so, was habe ich morgen für Termine? nee, also jetzt kommt natürlich wieder auch eine Managementaufgabe auf einen zu mit dem Thema AI-Implementierung in den Agenturen. Und was ich mir von meinem Berufsleben erwarte, also komischerweise, da denke ich gar nicht so drüber nach. Also ich denke vor allem viele Überraschungen, ja, weil da würden so viele Sachen noch spannend sein jetzt im kurz- und mittelfristig, da freue ich mich drauf und freue mich auch mit Leuten zu wuppen, mit denen man schon einiges hingekriegt hat. So kann ich dir keine schlauere Antwort drauf geben.
Ach, ich glaube, dem ist ja auch nichts hinzuzufügen. Nein. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Genau. Matthias, Bärbel und ich, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir.
Vielen Dank.
Und auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Schickt uns gern eure Meinung zu der Folge und natürlich auch immer gerne Vorschläge, wen ihr bei What's Next Creatives vielleicht hier mal sozusagen auf dem Podcast-Sofa gerne sehen würdet. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.